vorm Buch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schuss vorm Buch, wieder aus der Buchhandlung Bücken in Overath, dem, ich sag mal, Kristallisationspunkt der Bücken-Ultras. Das haben wir letztes Mal geklärt, ja. Für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, einfach unsere Sportfolge nochmal hören, da haben wir das genau erklärt. Es gibt Buch-Hooligans,
ja.
Und die kommen aus dieser Buchhandlung, dass das schon mal klar ist. Zum Zweiten haben wir uns heute zum Thema genommen, wir stellen einfach ein paar Bücher vor für den Sommer. Für alle, die im Sommer am Strand oder wo auch immer Bücher lesen wollen. Also ein buntes Potpourri der guten Laune. Und weil wir bei Live-Podcasts immer auch kleine, ich sag mal, unvorbereitete Dinge für den Alex dabei haben, fange ich mal an. Ich habe mir heute überlegt, weil ich letztens ein sehr schönes Zitat gehört habe, das ich nicht kannte, von dem ich aber auch nicht wusste, von wem es war, was ich aber sehr gut fand. Mhm. Vielleicht, das ist jetzt auch eine Frage ins Publikum, wir sind ja wieder live. Da kann ich euch mal kurz hören, einmal Live-Publikum mal irgendwas machen?
Ja, ja? Ich würde sagen 300, 400
sind
Leute
da,
wieder.
Ja.
Wahnsinn, ne?
Ja. Ich fange jetzt mal mit etwas Leichtem an.
Ja.
Also wer es weiß, kann sofort Bescheid sagen, Hand hoch melden, gibt Punkte und gibt nachher vielleicht auch noch was zu gewinnen.
Ja.
Wissen wir noch nicht.
Lesezeichen.
Wird
doch immer gern genommen.
Stimmt. Wenn du etwas erreichen willst, lies so viel, wie du nur kannst.
Oscar Wilde.
Oscar Wilde, erster Tipp, da habe ich Goethe gehört. Nee, falsch, Roald Dahl.
Okay.
Okay, das war jetzt auch nur ein lockerer. Ne?
Mhm, ja.
So, jetzt kommt was, da bin ich gespannt, ob es einer kennt. Wenn ich wollte, dass du weißt, was ich denke, dann würde ich es sagen und nicht denken. Großer amerikanischer Philosoph. Nee? Amerikanischer Philosoph. Großer amerikanischer Philosoph.
Charlie Chaplin.
Al Bundy. Ein Punkt für den Fall. Wir können loslegen. Stimmung haben wir. Das Publikum ist warm. Wir können loslegen. Möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Mit dem ersten Buch? Ich hätte drei dabei. Du hast zwei dabei.
Ja, dann fängst du doch
dann
an.
Dann fange ich einfach an. Okay.
Okay.
Dann fange ich mal mit was Leichtem an, weil ich mich da total drüber gefreut habe, dass es wiedergekommen ist. Kennst du noch Gaston?
Schon lange her. Ja, ich kenne
Gaston. Ganz lange.
Ja.
Kennen die Leute, kennt hier jemand? Gaston, nicken, ja, sehr gut. Gaston, ich halte jetzt gerade das für die Leute, die uns hören und nicht sehen. Der Protagonist hält das Buch ins Publikum. Was ich toll finde, ist eigentlich, der Autor ist ja tot, schon was länger. Und der hat gesagt oder hat das halt hinterlassen, dass man diese Gaston-Geschichte nicht weiterführen darf. Also nach seinem Tod ist definitiv Schluss. Die Familie hat sich auch eisern dran gehalten, bis jetzt tatsächlich jemand kam, der anscheinend so gut war und die Familie überzeugt hat, dass er das weitermachen darf. Und für alle, die Gaston jetzt nicht kennen, Gaston ist der, ja, ich weiß gar nicht, was er genau macht. Er ist auf jeden Fall bei einer Redaktion, bei einer Zeitung angestellt und ist so der Laufbursche für alles, der irgendwie für alles und nichts zuständig ist. Und er hat einen Chemie-Experimentierkasten und ist die ganze Zeit dabei, irgendeinen Scheiß zu erfinden. Und das geht immer in die Hose und das Schöne daran finde ich, also man kann, das ist eine super Urlaubslektüre, weil jeder Sketch oder jede Story ist immer nur genau eine Seite lang. Also es gibt dann so ein verbindendes Element über das ganze Buch, aber die meisten sind einfach nur eine Seite. Und er hat hier, und da wollte ich jetzt mal so ein bisschen mit darüber sprechen, ob das Zukunft hat, er hat in der Redaktion das mobile Telefon erfunden.
Was ist denn das Mobiltelefon?
Also ein Telefon, was du, das kann man sich, ist ein bisschen schwer vorzustellen, aber was man so mitnehmen kann.
Ist ja Wahnsinn.
Ja. Und zwar hat er die Erfindung so gemacht, dass er ein Schienensystem in die gesamte Redaktion gebaut hat. Und auf diese Schienen hat er einen kleinen, so einen kleinen Schlitten drauf gebaut. Auf den hat er ein Festnetztelefon installiert mit einer sehr, sehr langen Leitung und konnte jetzt mit dem Telefon durch die ganze Redaktion gehen und telefonieren. Und glaubst du, dass überhaupt mobiles Telefonieren Zukunft hat?
Das ist genauso wie das Internet, das wird sich nicht durchsetzen.
Nee, das sind alles so, ich glaube auch so Totgeburten.
Ja.
Und weil es aber Gaston ist und immer was in die Hose geht, hat er, und das ist dann so ganz typisch, dass man mal so einen Eindruck hat, wie diese Geschichten laufen, er hat dann natürlich das Problem erkannt, dass wenn er jetzt wieder zurückgeht, muss das Telefonkabel sich ja wieder aufwickeln. So, und was hat er gemacht? Er hat natürlich ganz clever gearbeitet, er hat so einen Rückholapparat vom Staubsauger genommen und den mit einem Motor verstärkt. So, das heißt, genau in dem Moment, wo er auflegt, geht dieser Motor an und haut aber mit einer Geschwindigkeit, mit einem Affenzahn dieses Telefon durch die gesamte Redaktion wieder zurück und haut natürlich jedem, der im Weg steht, erstmal den Hörer vor den Kopf und zum Schluss natürlich fliegt das Ding auch raus. So, du hast nachher den ganzen Flur entlang Schwerverletzte und er freut sich drüber und das ist halt so die ganze Zeit, so sind die Storys von diesem völlig chaotischen Typen.
Jetzt kommt meine Frage hinzu. Du hast ja vorhin gesagt, also da kam ein neuer Zeichner, der hat dann die Familie überzeugt oder sowas. Sind die denn gut? Sind die wirklich gut oder ist das, oder merkt man so, was man sich, ach, früher die alten Geschichten waren besser?
Es ist so ein bisschen so wie, wie bei Asterix. Hm? Du hast zwischendurch dieses Ding, dass die Anleihen aus der Neuzeit sind. Also zum Beispiel erfindet er irgendeinen Glibber, mit dem er eigentlich irgendwas festkleben will. Was vertauscht nachher einer und dann funktioniert das aber super, um sich fortzubewegen wie Spider-Man. Mhm. Und dieses Telefon, er erfindet übrigens auch noch, fand ich auch noch sehr schön, das E-Bike. Mhm. Baut allerdings einen so schweren Dieselmotor dahinter, der seine Kraft dadurch gewinnt, dass er beim Abfahren, beim Runterfahren die Bremsenergie absorbiert. Das heißt, du kannst super bergauf fahren, aber nicht bergab. Weil du musst bergab dann treten, damit da Energie reinkommt, um nachher wieder bergauf zu fahren und leicht. Und das ist dann so ein bisschen, das gab es natürlich früher alles nicht, aber die Art und Weise, wie der die ganze Zeit Mist baut, das ist dieselbe.
Okay.
Und das ist wirklich eine ganz großartige Strandlektüre, weil wie gesagt, das ist immer nur eine Seite. Er findet auch, also das ist auch so ein ganz typischer Humor, den der alte Zeichner auch hatte. Er ist ja immer so irgendwie in dieser Redaktion und da haben die eine ganz wichtige Vertragsverhandlung und er hat die Tinte ausgetauscht, mit der dieser Vertrag unterschrieben wird. Und dieser Typ, der den Vertrag unterschreibt, ist eh schon immer genervt von dem. Und er schreibt dann so in der letzten Sekunde diesen Vertrag und am nächsten Tag ist die Unterschrift weg, weil es halt Zaubertinte war. Hm. So, und dann wollte das wieder gut machen, hat die Tinte wieder ausgetauscht, dann sind die wieder hin. Und diesmal hatte er eine Tinte, die erst nach einem Tag verschwindet. Also das heißt, der Vertrag war wieder unterschrieben, alle haben das gesehen, aber am nächsten Tag war die Unterschrift weg. Also das ist so dieser ganz klassische Humor, den der die ganze Zeit hat.
Ich muss mich so ein bisschen erinnern, wie bei den Asterix-Bänden, da ist es ja so ähnlich halt auch, ne? Ich meine, Zeichner und Texter sind ja auch irgendwann gestorben und es haben sich ja viele versucht, ne? Und das ist ja teilweise gut geworden, aber teilweise ist das ja auch fürchterlich in die Hose gegangen.
Also ich fand diese außerirdischen Geschichten bei Asterix, genau. Die waren schon sehr drüber.
Ja, genau. Ja.
Also das kann man hier für ihn, wenn man so damit klarkommt, dass natürlich ein paar neue Anleihen drin sind, ist es perfekt. Also es ist jeder, der Gaston früher gut fand und ich gehöre dazu, ich habe die Comics alle zu Hause noch liegen, man wird den Unterschied kaum merken.
Okay.
Also von daher, Riesenempfehlung, hat mich tierisch gefreut, dass es das wieder gibt und damit würde ich sagen, übergebe ich dir das Mikrofon für dein erstes Buch.
Okay. Ich hatte ja letzte Woche Urlaub und hatte auch ein bisschen Zeit und dann habe ich diesen Roman gehabt, In den Farben des Dunkels von Chris Whittaker und das ist mir noch nicht oft passiert, dass ich weiß gar nicht, 400, 500 Seiten, dass ich die in 2 Tagen durch hatte und ich habe es geschafft. Und das hat mich nicht losgelassen und das ist eine ganz phänomenale Geschichte. Um ganz kurz zu erklären, worum es geht, spielt in Amerika ungefähr 70er Jahre. Die Geschichte ist, der Hauptperson, der Protagonist heißt Patch, ist ein Junge, der in der Schule, ja, ein ganz normaler Typ ist, nichts Besonderes. Und eines Tages wird er Zeuge, wie eine Klassenkameradin von ihm entführt werden soll. Und er geht dazwischen. Und dieser Entführer nimmt ihn mit oder entführt ihn. Er ist einfach am nächsten Tag spurlos verschwunden. Und alle suchen ihn und keiner weiß, wo er ist. Also ist auch so ein ganz kleines Städtchen. Und er ist über Monate verschollen. Und keiner weiß so richtig, lebt er noch, lebt er nicht. Und er hat eine beste Freundin, die einfach nicht locker lässt und immer alle möglichen Leute nochmal mobilisiert, nochmal da zu suchen, bei diesem Nachbarn mal zu gucken, weil der doch ein bisschen komisch ist und so weiter. Und es endet nachher, im Roman geht es dann nachher weiter, dass sie ihn wirklich befreien kann, weil eine bestimmte Person ihn festgehalten hat. Und er wird befreit und alle sind natürlich total happy und er sagt immer, als ich damals in diesem Keller war und er war in vollkommener Dunkelheit in diesem Keller, da war noch eine junge Frau, die hieß Grace Und die war ab und zu bei mir und hat im Endeffekt mir, die hat mit mir gesprochen und dadurch hatte ich die Kraft überhaupt durchzuhalten. Und die suchen und finden aber diese Grace halt überhaupt nicht. Und es ist alles immer sehr nebulös, was er da irgendwie so erzählt. So eine ganz blumige Sprache, wie die auch mit ihm gesprochen hat. Und die Frage ist natürlich jetzt immer, war das jetzt ein Hirngespinst? Hat er sich jetzt diese Person vorgestellt, um einfach überleben zu können? Oder ist diese Person wirklich real? Und er ist ja nachher wieder, ich sage mal, aus der Gefangenschaft befreit. Und er macht sich im Endeffekt, das ist seine Obsession, er macht sich auf die Suche nach dieser Grace und kann ihn halt irgendwie nicht finden und kriegt halt mehrere Hinweise oder nicht mehrere Hinweise, er versucht, also ein Trauma zu überwinden, dass er anfängt, Bilder zu malen. Und zwar fängt er an, Bilder zu malen von Personen, die verschwunden sind. Und aus dem Ganzen, weil er ein künstlerisches Händchen hat und weil er unglaublich gut einfühlsam malen kann, ist es nachher so, dass sich halt unglaublich viele Personen aus dem Umkreis halt auch melden oder aus dem Bundesstaat und sagen, meine Tochter ist verschwunden. Und er fängt dann quasi an diese Gesichter zu malen, die auszustellen und damit halt auch auf Aufmerksamkeit versuchen zu erzeugen, dass diese Personen verschwunden sind. Und dann kommt mehr oder weniger, stellt sich danach heraus, dass es dann doch scheinbar mehrere Leute gibt, die verschwunden sind und dass es halt scheinbar wirklich einen Serientäter gibt. Will ich jetzt auch gar nicht so vorweggreifen. Das löst sich im Endeffekt nachher alles auf und das zieht sich durch das ganze Buch, also diese Suche nach dieser Grace, von dem ich natürlich jetzt nicht sagen werde, ob er sie jetzt gefunden hat oder nicht, weil das im Ende wirklich der Plot ist. Nur es ist so super konstruiert geschrieben und es ist so schlüssig, dass das nachher alles total Sinn macht. Also seine Suche und es ist im Endeffekt, jetzt könnte man sagen, was ist es? Ist es ein Krimi? So würde ich sagen, nein, es ist kein Krimi, sondern das ist so im Endeffekt so, ich sage jetzt mal ein Erziehungsroman, also von einer Person, die so in das Leben so reinwächst, der sich verliebt, der sich wieder trennt und es hat viel mit Freundschaft zu tun. Das ist ja diese junge Frau Sang, heißt die, die immer alles Mögliche für ihn möglich macht, ihn immer unterstützt, um auf der Suche nach der Grace, aber eigentlich ist sie auch in ihn verliebt und irgendwie hat er aber immer nur diese Grace halt im Kopf. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich unglaublich so an Stephen King erinnert, der ja auch teilweise unglaublich tolle Beschreibungen so über Amerika der, weiß nicht, 50er, 60er Jahren machen kann. Und das kann der Whittaker halt genauso. Und das ist einfach ganz, ganz großartig geworden. Das ist so wie, würde man sagen, ein spannender Roman, der aber jetzt nicht in den Krimi abdriftet, aber trotzdem so spannend ist, dass man sagen würde, boah, da will ich unbedingt dranbleiben, weil diese zentrale Frage eigentlich einen unglaublich beschäftigt und man denkt die ganze Zeit, hat er sich das jetzt alles nur eingebildet oder nicht? Und es gibt in dem Buch halt auch so mehrere Plots, so diese Suche nach dieser Grace oder so, dann könnte man auch sagen, nach der Hälfte oder so, was wäre das eigentlich, wäre die Geschichte so ausgezählt und es gibt immer noch einen Dreh, wo es nochmal weitergeht und es geht nochmal tiefer. Und das machen die Personen, die am Anfang in diesem kleinen Städtchen da vorgestellt werden. Da gibt es einen Tierarzt, da gibt es einen Polizisten und so weiter, die alle irgendwas miteinander zu tun haben. Also diese Verbindungen werden so nach und nach auch alle so fein seziert, freigelegt. Das ist total stark.
Da habe ich direkt zwei Fragen. Die erste: Warum kommt er wieder frei? Weiß man das?
Diese Freundin, die ihn sucht, die hat einen bestimmten Verdacht und dem geht sie auch nach und dringt quasi in ein Haus ein und dort befindet er sich dann auch.
Und warum ist er entführt worden? Kommt es raus oder hat das mit der Story dann zu tun?
Das hat im Endeffekt hat das mit der Story zu tun, was ich jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten kann.
Ja, deswegen frage ich auch vorsichtig.
Im Endeffekt wird er, ich sag mal, stellvertretend entführt, weil der Entführer dieses andere Mädchen entführen wollte und weil er im Endeffekt unglaublichem Stress war und er nicht wollte, dass es noch irgendeinen Zeugen gibt. Deswegen hat er den mitgenommen.
Ich wollte gerade sagen, Stellvertreter entführt werden ist auch blöd. Kannst du nicht mal sagen, ey, ja, hier, ich habe das, was du brauchst.
Hat er ja nicht. Ne?
Und aber interessant finde ich so, da hatten wir auch schon mal, für alle, die uns schon länger folgen, wir hatten ja mal eine Folge zum Thema im Keller. Ich frage mich immer dabei, du sagst auch wieder, ne, die entführt waren im Keller und so. Warum machen die das immer im Keller? Also ich meine, ich denke mir jetzt mal so, ich bin jetzt Entführer. So, und ja. Häufig werden die auch noch irgendwie, was weiß ich, werden gefoltert im Keller oder werden verhört oder sonst irgendwas oder halt noch mit mehreren. Wenn ich jetzt der Entführer bin oder der Typ, der das macht, das würde ich doch, das ist doch nicht schön. Wenn ich dann immer runter in diesen dunklen Keller muss, ich meine, das ist doch, da würde ich doch irgendwie einen schönen Raum machen. Aber das habe ich noch nie gefunden.
Okay.
Also es ist wirklich einer, so sagt so, okay, ja, ich mache mir auch schöner ausgebauter Dachboden, weil ich mich da auch wohlfühle. Es ist wirklich immer der Keller.
Ja, aber ich denke mal, mit dem Keller assoziiert man ja irgendwie, weiß ich nicht, Finsternis und Düsterheit und Angst. Ja,
kannst
du
auch
einen
Dachboden,
ne?
Dunkel machen. Ja. Geht ja. Das kannst du auch zubetonieren, kannst alles machen oder halt, keine Ahnung, Schall isolieren, alles. Aber es ist immer der Keller. Und ich denke mir, es ist so, wenn ich jetzt Entführer wäre, fände ich das auch blöd, wenn ich da immer runter müsste.
Ja, aber.
Aber es ist tatsächlich, ich habe noch nicht ein einziges Buch gefunden, wo tatsächlich irgendwo mal einer gesagt hat, hey, hier ja. Im Loft oder irgendwas ja. Schönes, sondern es ist immer der Keller und es ist immer dunkel, es ist immer nass, es ist immer, ja. Hätte ich jetzt persönlich keinen Bock drauf.
Also ich habe auch noch nie einen Entführer gesprochen, der gesagt hat, ich würde das auch gerne im Speicher machen.
Aber du hast doch jetzt einen dunklen Keller hier, oder?
Habe ich
gerade gehört, ja. Was geht da so? Was ist bei euch, was ist so bei den Bücken-Ultras im Keller?
Da kann ich nicht drüber sprechen.
Kann man nicht
sprechen? Nein, ah. Das soll auch ruhig im Keller bleiben. Ne?
Dann, für wen ist
aber
es?
Aber es gibt noch einen Satz, der auch auf dem Buchdeckel hinten drauf steht. Er hatte nicht gewusst, dass die Dunkelheit so schön sein konnte.
Oh, da kommen hier ja Begeisterungsstürme. Ja. Publikum hat Erfahrungen mit dunklen Kellern. Okay, also wir geben die Daten nachher an die Polizei weiter.
Das machen
damit,
wir immer.
Damit der Dachboden dann mal gecheckt werden genau. Kann. Für wen ist es? Also wer kann es lesen, wer sollte es lesen oder für welche Situation, wo würdest du es hinpacken?
Also das ist ein super Buch für den Strand, für die Hängematte. Jemand, der einfach mal komplett irgendwas für längere Zeit eintauchen will. Großartige Sommerlektüre. Wirklich super.
Dann machen wir unsere alte Challenge wieder. Erster Satz.
Erster Satz?
Ja. Okay. Ich habe eben auch vergessen.
Du hast vergessen, ne?
Ja, ersten Satz. Ich gucke mal gerade, ob das irgendwie Sinn macht, den ersten Satz hier vorzulesen. Hey, wen haben wir denn da?
Ist alles gesagt.
Kann man so, ne? Stehen lassen.
Ja, ja. Auf alle Fälle. Ja. Patch stand auf dem Flachdach über der Küche und blickte zwischen dicht gewachsenen Sumpfeichen und Kiefern hindurch auf die St. François Mountains, in deren Schatten das kleine Städtchen Montaclair ganzjährig lag. Also auf Flachdach. Mal oben.
Ist aber jetzt schon eher von der Sprache her ein bisschen weniger Krimi, oder?
Ja, das wird aber, es entwickelt sich. Also es ist jetzt nicht so die ganze Zeit so blumig, so wie das jetzt vielleicht ja. Im Augenblick so klingt oder sowas, aber das wollte ich halt auch nochmal dazu sagen, es ist einfach super geschrieben. Es ist wirklich, der hat einfach da Sätze formuliert, die einfach so einfach einem nicht aus dem Kopf gehen, weil es einfach, man sagt, boah, schön, einfach nur gut.
Sehr gut. Sätze, die einem nicht aus dem Kopf gehen. Teil 3.
Mhm. Ah,
das ist wieder ein Zitat, ja. Ja.
War das nicht eine tolle Überleitung?
Ja, wir werden immer besser. Ja. Wir üben ja auch die ganze Zeit, sprechen uns immer ab, bereiten das stundenlang vor. Jetzt sind alle gefragt wieder. Wieder zwei Zitate. Alle großen Leute waren einmal Kinder, aber nur wenige erinnern sich daran. So. Lagerfeld.
Churchill?
Nee. Antoine de Saint-Exupéry aus Der kleine Prinz. So, und jetzt kommt das Zitat, wie ich eigentlich auf die Idee gekommen bin.
Ja.
Wie viele Träume dürfen platzen, ohne dass man sich verrät? Ah, jetzt. Irgendeine Idee?
Charles Lindbergh.
Hartmut Engler. Von Pur. Ist ein Zitat aus Indiana. Und als ich das gehört habe, dachte ich, das ist eigentlich so eine lustige, gute Zeile. Davon gibt's sowas gibt es doch bestimmt häufiger, dass man eigentlich denkt, so kann der doch gar nicht. Weil ich habe letztens, ich gestehe das jetzt einfach mal, wir sind ja unter uns. Oder kann ich offen reden?
Ja, du kannst.
Ich habe eine Doku gesehen über Hartmut Engler. Mhm. Und der hat, und das fand ich irgendwie wieder süß, der hat ein Gartenhaus, in dem er seine Texte schreibt. Und der Typ kam in dieser Doku und es ist, glaube ich, natürlich kann man das alles zusammenschneiden und so weiter, aber der kam irgendwie immer so sweet rüber, wenn er da diese Texte geschrieben hat. Unter anderem hat er das dann auch mal vorgelesen, wie er das dann macht und was er da gerade getextet hat. Und ich dachte mir, irgendwie, ich weiß, warst du mal auf einem Pur-Konzert?
Nee.
Warum?
Das ist echt nicht meine Musik.
Mach's mal.
Okay.
Es ist ein,
was passiert denn?
Es ist ein echtes Erlebnis. Also du wirst nachher nicht Pur-Fan. Okay. War hier mal einer auf einem Pur-Konzert? Die Kopfwische, um Gottes Willen. Ja, das ist ein Fehler. Echt mal auf ein Pur-Konzert gehen. Es ist ergreifend. Also es ist vor allem ergreifend, die Musik mal dahingestellt. Aber was da passiert, was die Menschen da machen. Also da sind wirklich komplett glückliche Menschen. Die gehen da durch die gesamte Gefühlswelt einmal durch. Ne? Der holt einen ja auch jedes Mal ab, wenn er ein bisschen runtergeht, wenn es trauriger wird, dann ist er sofort wieder mit was Fröhlichem da. Und dieses Freundschaftsding und das ist total krass, wie die Zuschauer und wie die da mitgehen und wie schön das für die ist.
Also, gibt sie denn überhaupt noch? Also ich meine, treten die noch auf?
Ja klar. Ja. Morgen in Bonn.
Morgen in Bonn.
Da muss ich jetzt dazu sagen, ja. Das ist für alle Zuhörenden jetzt zu spät. Aber wir zeichnen jetzt erst auf. Das ist das Geile bei live und doch nicht live.
Ja. Ja. Also sie haben das tolle Konzert von Pur verpasst.
Ja.
Also muss großartig gewesen sein, also, habe ich gehört.
Ja, nee, war toll. Also auch die Zuschauer. Ja. Absolut krass, wie die abgegangen sind und wie die auch sich in den Armen liegen und so. Das habe ich nur ein einziges Mal noch ähnlich erlebt bei Wolfgang Petri.
Ich mache mir doch ein bisschen Sorge um deine musikalische Frühentwicklung.
Man muss jedes Extrem kennengelernt haben. Also ich finde, da muss man gerade als Musikwissenschaftler, der ich ja von Hause aus bin, nicht nur Bach live sehen, das reicht nicht. Ja. Man muss auch mal Pur und Wolfgang Petri sehen. Aber ähnliche Fröhlichkeit, also das finde ich schon beeindruckend. Also dass die das mit ihrer Musik schaffen, tatsächlich über 2 Stunden Menschen glücklich zu machen. Und ich finde, damit haben sie jedes Recht, das auch weiterhin zu tun. Findest du nicht?
Doch. Ich sage einfach so, jeder Jack ist anders. Ne? Ich meine, wenn sie Leute glücklich macht, das können sie ja gerne hören und
aber deswegen, reinziehen. Ne? Also man muss ja vielleicht nicht die Karten kaufen, vielleicht einfach mal neben das Stadion stellen, wenn die spielen. Ich war ja gerade mit einem hier anwesenden bekannten Freund, sehr guten Freund bei AC/DC und da habe ich nachher festgestellt, der Ton draußen war besser als drin. Also es war Open Air am Hockenheimring und draußen war besser. Also hinter der Haupttribüne, was der Außenbereich war, war der Sound eigentlich besser als da, wo wir standen. Aber 100.000 Menschen auf einem Haufen habe ich auch noch nicht gehabt. Also von daher war es auf jeden Fall ein Erlebnis. Okay, das war die 2. Runde. Bis jetzt hat Publikum hat 1 Punkt.
Ja.
So, dann mache ich mal weiter. Ich glaube, anknüpfend an deine Geschichte habe ich hier ein Buch gefunden. Das ist jetzt nicht mehr ganz aktuell, aber es ist auch nicht alt. Ist, glaube ich, 2 Jahre alt. Die Bäume von Percival Everett. Und ich muss sagen, ich bin ja immer ein Freund von Büchern, die irgendwie abseits der Norm arbeiten. Also die, ich hatte ja mal vorgestellt, dieses Buch, wo Stan Laurel mit Ignatius von Loyola im Dunkeln aufwacht. Und das ist ja, das ganze Buch spielt die ganze Zeit im Dunkeln. Wer Bock hat, in die Folge mal reinhören. Und das hier ist ähnlich schräg, weil es mehrere Genres miteinander verbindet. Und trotzdem dadurch, also was heißt trotzdem, und damit irgendwie auch ein eigenes Genre schafft. Die Story ist die ist auch relativ schnell erzählt. Stadt in den Südstaaten, Amerika, immer noch relativ rassistisch geprägt, am Anfang des 21. Jahrhunderts. Und jetzt passieren Morde an eigentlich immer dicken, weißen, dummen Männern. Und neben der Leiche des aktuell ermordeten dicken, dummen Weißen liegt immer noch eine andere Leiche, die einem Jungen ähnlich sieht, der 1955 also ein schwarzer Junge, der 1955 einem Lynchmord zum Opfer gefallen ist. Und das Spannende und Interessante ist am Anfang schon mal, also es fängt an wie ein normaler Krimi, ne? Also die finden eine Leiche, dann kommen halt zwei schwarze Kommissare vom Massachusetts Bureau of Investigation, die den Fall lösen sollen und stoßen natürlich erstmal sofort bei den Sheriffs, die alle weiß sind und bei der Bevölkerung, alles Weiße, auf totale Abneigung, ne? Und die legen denen auch nur Steine in den Weg. Aber das Interessante ist, dass diese Leiche, die aussieht wie dieser Junge, immer wieder verschwindet. Also die finden die am Tatort, dann wird die abtransportiert und dann ist die weg. Und keiner weiß warum, bis die dann am nächsten Tatort wieder auftaucht. Und das wird halt immer skurriler, bis dann irgendwann einer von den beiden Kommissaren darauf kommt, dass das vielleicht doch irgendwas Lynchjustiz, ne, die finden dann raus, dass diese Leiche diesem Jungen ähnlich sieht. Und dann dreht sich so ein bisschen, dann geht es so ein bisschen in diese Voodoo-Richtung, weil dann kommt Mama Z. Und Mama Z führt, das ist eine ganz alte Frau, die führt seit Ewigkeiten ein Archiv über alle Menschen in den Südstaaten, die der Lynchjustiz zum Opfer gefallen sind. Mhm. Und dann besuchen die und das wird dann so relativ kryptisch, wo die auch mal so ein paar Hinweise gibt. Aber diese ganze Geschichte dreht sich dann immer mehr in diese Richtung, ist es doch mehr als einfach nur ein Serienkiller? Und umso mehr die da reinkommen, umso mehr breiten sich diese Morde auch in Amerika aus. Also es ist dann nachher nicht mehr nur die Südstaaten, sondern das verteilt sich überall. Und die einen tauchen halt immer mehr in dieses Archiv ein und die anderen versuchen, diesen Fall zu lösen. Und es ist wirklich, also ich weiß überhaupt nicht, was es sein soll. Es ist teilweise ein richtig schneller, krasser Krimi, wo du denkst so, ja, das hat dieses Format fast schon von Schweigen der Lämmer. Mhm. Dann kippt es wieder so in so eine Voodoo-Geschichte und dann kippt es wieder in so eine groß angelegte Serienkiller-Geschichte. Und das ist eine ganz spannende Sache. Die Bäume ist übrigens angelehnt, deswegen heißt es die Bäume, angelehnt an die Bäume, an denen halt früher normalerweise oder häufig Lynchmorde begangen wurden, wo halt dann die Leute aufgehängt wurden.
Und wie ist es geschrieben? So, wie was würdest du sagen?
Faszinierend. Also ich könnte dir tatsächlich, ich lese mal den ersten Satz vor. Ja. Money, Mississippi. Sieht genauso aus, wie es sich anhört. Was macht das mit dir?
Macht mich sprachlos.
Macht dich sprachlos, ja.
Absolut. Vielleicht noch einen zweiten?
Einen zweiten. Hervorgegangen aus jener hartnäckigen Südstaaten-Tradition von Ironie im Verein mit der dazugehörigen Tradition von Unwissenheit, bekommt der Name etwas leicht Trauriges, wird zum Kennzeichen befangener Ignoranz, die man sich ebenso gut zu eigen machen kann. Denn mal ganz ehrlich, sie wird nicht weggehen. Das war jetzt schon ein sehr langer Satz, ne? Mhm. Ja. Aber also ich kann dir gar nicht wirklich sagen, wie es geschrieben ist, weil kennst du das, wenn du so Bücher, also es wird ja vielleicht bei dem, was du gerade vorgestellt hast, ähnlich gegangen sein, wo man einfach so durchbinscht. Also wo man so, die liest du einfach durch und ich weiß gar nicht, wie es geschrieben ist. Aber es muss gut geschrieben sein, sonst wäre es mir, glaube ich, aufgefallen.
Aber es ist ja auch so, wenn der Autor, ich sag jetzt mal, wenn er in den Genres so rumhüpft, wo du sogar gar nicht sagen kannst, ne, ist das jetzt hier ein Krimi, ist es ein, weil das ja so kippt, ne? Das kann ja im Endeffekt auch sein, dass man sich auch gar nicht festlegen kann, weil man den gar nicht packen kann.
Ja, es hat diese skurrilen Momente und das mag ich total, wenn du so, das eine völlig normale Handlung. Ne, also ne, die recherchieren, die befragen Leute, wie man das gewohnt ist. Und dann kommen die irgendwann bei dieser Mama Z vorbei und dann kippt das Ganze aber sofort. Aber, und das finde ich immer so toll, weil das haben viele Autorinnen nicht drauf, das nicht so in den Mittelpunkt zu stellen. Also, dass das so gehandhabt wird, als wäre das was ganz Normales, dass du zu einer Voodoo-Priesterin gehst. Also es ist jetzt keine Voodoo-Priesterin, aber kommt einem so vor, dass man das so normal behandelt. Das ist vor allem völlig klar, ist ja klar, kannst du da hingehen und die ist vielleicht ein bisschen schräg, da passieren noch ein paar schräge Sachen, aber dass das normal behandelt wird. Und dann finde ich es schwer zu sagen, ne, wie es geschrieben ist und dadurch gleitet das auch immer so ineinander über, dann bist du auf einmal komplett in so einer Welt, die hat dann so ein Archiv, was die Hand geschrieben hat und dann gehen die so durch endlos lange Zimmer und nur Akten. Und dann hat die wirklich jeden Lynchmord aufgelistet, wer das war, wo der herkam, wer dagegen war, was die gemacht haben. Und dann, sobald die aus dieser Tür wieder rausgehen, ist wieder Krimi.
Okay.
Also es ist so, es hat auch so, das finde ich auch ganz spannend, daran kann ich mich beim Lesen nämlich noch gut erinnern, sobald die durch diese Tür bei dieser Frau gehen, geht das Tempo runter. Also vorher hast du wirklich dieses so, okay, wir müssen dahin, wir müssen das machen, ja, jetzt muss man da noch einen fragen, oh ja, check. So, und dann auf einmal so, weil diese Frau das Tempo so rausnimmt. Also das finde ich ganz, ganz spannend. Hab sowas noch nie gelesen. Also in die Richtung, deswegen war ich sehr froh, dass ich das Ding gefunden habe. Ich wollte es auch schon lange mal vorstellen, aber ich habe nie eine Gelegenheit gefunden. Weil es irgendwie, es passt denn irgendwo rein, weil wir haben ja normalerweise, also für die, die unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hören, normalerweise haben wir immer ein Thema, und zwar nicht wir beide, sondern Steffi und ich. die an dieser Stelle nochmal gegrüßt ist. Die kann leider nicht kommen. Wir haben zu hart gefeiert nach unserem 100. Wir hatten ja, das ist unsere 101. Sendung. Nee, wir haben nicht zu hart gefeiert, sondern sie ist, glaube ich, noch dabei, die Oblaten zu machen für die Muffins, die sie mitbringen will bei der nächsten Lesung hier mit unserem Logo drauf.
Oh.
Ja, da feiern wir dann nach. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren.
Du warst bei den Überschriften beziehungsweise bei den Themen, die wir
haben. Genau.
Wir normalerweise haben immer so ein oder meistens auch ein Oberthema.
Letztes Mal hatten wir Sport.
Genau.
Und diesmal machen wir ja Sommer und deswegen konnte ich das mal mitbringen, weil es hat irgendwo echt es hat nie reingepasst. War einfach schade. Also von daher Empfehlung, unbedingt mal lesen, wer mal Lust hat, was ganz anderes zu lesen.
Ja, super. Das klingt auch wunderbar.
Soll ich dir wieder eine Frage stellen?
Du kommst jetzt mit einem Zitat um die Ecke gesprungen. Ja. Hau mal raus.
Ja, okay. Dürfen wir alle mitraten jetzt? Wieder alle gefragt hier. Ein Haus ohne Bücher ist arm, auch wenn schöne Teppiche seine Böden und kostbaren Tapeten und Bilder die Wände bedecken.
Alexander Birkenoberrat. Bin ich ein Klassiker?
Du bist ein Klassiker. Ja. Aber hast du das auch gesagt? Oder kannst du dich daran erinnern, dass gesagt war?
Never ever.
Das war Hermann Hesse.
Okay.
Okay, jetzt nächstes. Wenn ich alles noch einmal machen könnte, würde ich vermutlich gar nichts machen. Peter Ustinov. Nicht schlecht. Hast du noch eine Idee?
Charlie Chaplin.
Würde auch passen. Nee, war Heinz-Rudolf Kunze. Auch der hat hier und da mal was rausgehauen. Aus seinem Song 7. Juli vormittags. Den du kennst.
Nein.
Ist übrigens auch noch einer, der immer noch Musik macht, finde ich. Also den gibt es, also finde ich nicht. Ist so. ob ich finde, dass er Musik macht, ist was anderes, aber der ist auch schon ewig dabei.
Was sagt denn der Musikwissenschaftler zu Heinz-Rudolf Kunze?
Nicht viel. Also ich mochte den früher mal wirklich gerne. Aber irgendwann kippte der mir. Also das ist mir jetzt mittlerweile zu verquast und
ich habe gedacht, jetzt kommt sowas, wenn der Menschen glücklich macht, ne? Wie bei Pur und Wolfgang Petri, dann ist es doch alles in Ordnung.
Ich weiß ja nicht, ob er Menschen glücklich macht, weil ich war tatsächlich nur ein einziges Mal auf dem Heinz-Rudolf-Kunze-Konzert und daran kann ich mich fast nicht mehr erinnern, weil das über 30 Jahre her ist.
Okay.
Weiß ich wirklich nicht mehr, wie das war. Gut. Dann, du hast noch ein Buch, ne?
Genau, ich habe noch ein Buch. Matthew Blake, Anna O. Zack. Ja, ein Thriller, ein unglaublich tolles Buch. Und mit einer Geschichte, die auch vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Ich meine, oftmals hat man ja bei den Krimis oder sowas, dann hast du ja irgendwie, weiß nicht, hast eine Leiche, dann kommt der Kommissar und dann ist der mal schräg, dann ist der mal sehr sympathisch oder ein bisschen komisch und von mir aus autistisch veranlagt, aber es ist immer so ein bisschen das Gleiche und ich finde es immer schön, wenn man irgendwas mal findet, wo einfach die Geschichte einfach komplett anders ist. Hier ist es so, diese Anna O., die wird aufgefunden, neben ihr liegen ihre zwei besten Freunde ermordet und sie hat das Messer in der Hand und und sie ist in einer Art Koma gefallen, also wie eine Koma-Patientin und wacht nicht mehr auf und seit 4 Jahren liegt sie quasi komatös im Krankenhaus und es gibt einen Schlafforscher, der sich ja um solche Fälle halt kümmert und der wird vom Innenministerium beauftragt, sich um diese Anna O. zu kümmern, weil er einen neuen Ansatz hat, ich sage jetzt Leute, die ins Koma gefallen ist, zu wecken und das versucht er und was er dann aber nicht weiß, dass er so ein bisschen so zum Spielball so der Politik wird. Es ist aber kein politisches Buch, dass dann halt verschiedene Interessenskonflikte auftreten. Das Innenministerium möchte was anderes als die Familie von dieser Anna O. Die Frau ist halt auch in der Politik relativ weit oben. Und es stellt sich natürlich die ganze Zeit die Frage, so hat sie ihre zwei besten Freunde, hat sie die umgebracht oder hat sie die nicht umgebracht oder ist sie dazu im Endeffekt gedrängt worden? Das hört sich jetzt ein bisschen platt an, dieses gedrängt worden, aber es kommt quasi in der Geschichte mehr oder weniger auch raus, dass man natürlich auch Menschen unter Hypnose natürlich zu Sachen bringen kann, die man sonst nicht machen würde. Und dieser Arzt, der schafft es dann nachher im Endeffekt, sie aufzuwecken und dann nimmt das Drama in dem Sinn seinen Lauf, was ich jetzt nicht an der Stelle jetzt nicht verraten möchte, wie es dann da weitergeht, aber das ist auch so ein richtiger, ja, ich sag mal Page-Turner, ne? Einfach so was, was man da wirklich am Strand einfach so runterlesen kann und halt auch immer so die Frage, wie bei dem anderen Buch auch, was einen so begleitet, finde ich immer sehr schön, so was ist da wirklich passiert, also wenn es der Autor schafft, so eine Spannung aufzubauen, dass man die ganze Zeit wissen will, was ist denn da jetzt wirklich passiert? Warum war sie es oder war sie es nicht? Und das hat der Autor, Matthew Blake, halt unglaublich gut gemacht. Da bleibt man wirklich dran.
Also ich finde ja immer dieses, also das wäre jetzt meine erste Frage auch dazu, aber du hast am Anfang schon ein bisschen vorweggenommen, dieses, ist es, also es ist ja anscheinend nicht so dieses klassische Kommissar-Ding.
Überhaupt nicht.
Was ist anders? Also was unterscheidet? Ich finde ja immer, es ist total anstrengend, wenn man immer wieder dieses so, also dafür sind meistens ja schon die Cover hinten, also der Klappentext ist ja schon immer, Anna B. kehrt nach einem harten Rückschlag aus Kassel zurück in ihre Heimat nach Niedersachsen und dort wartet ein dunkles Geheimnis auf sie. So, das sind ja so 90% aller Klappentexte von Krimis.
Genau. So. Fürchterlich.
Ne? Kann die Namen austauschen.
Wir können ja über Klappentexte auch mal sprechen, ne? Oder sowas. Das ist ja auch fürchterlich langweilig, was da hinten immer draufsteht, weil es immer dasselbe ist. Hier ist es einfach anders. Ich meine, natürlich gibt es auch einen Kommissar oder eine Kommissarin, die dort ermittelt oder so, aber die Hauptperson ist schon dieser Schlafforscher, der so die Büchse der Pandora irgendwie öffnet, dadurch, dass er sie aufweckt. Und das ist halt sehr, sehr gut gemacht. Also es ist halt einfach so, er möchte eigentlich, vielleicht kann man es so formulieren, er möchte eigentlich Gutes bewirken, aber es geht halt schief.
Oh, das ist immer gut, ja. Ne? Ja.
Und es gibt unglaublichen Presserummel und dann flüchtet er halt nachher, also dieser Schlafhorcher, also flüchtet heißt quasi, er nimmt hier quasi eine Auszeit und will einfach nur seine Ruhe haben, aber er wird halt nicht in Ruhe gelassen.
Ne? Gibt es denn eine gute Auflösung?
Es gibt eine sehr gute Auflösung, ja.
Weil das finde ich ja auch immer ganz enttäuschend, wenn man auf einmal liest so ein Buch und denkt so, boah, das nimmt total Tempo auf und dann denkst du, okay, es sind noch 10 Seiten und es kann jetzt keine lang her erklärte Lösung mehr geben und dann war es der, weil der hat es vergessen, dass er das gemacht hat und denkst dir, was? Wie jetzt? Wieso der? Der war jetzt seit 100 Seiten nicht mehr irgendwie dabei, aber und dann immer mit so einem Schalk, im Nacken, wo du denkst, so, dann kommt einer rein und erklärt dann ganz kurz, warum das so ist, damit es auch wirklich jeder Depp verstanden hat nachher. Und dann blätterst du zurück an die Stelle, wo das ungefähr passiert sein muss und denkst dir, nee, da hätte ich noch nicht mal drauf kommen können, wenn ich jetzt wirklich alles genau analysiert hätte. Und das finde ich immer total anstrengend. Und dann, also ich meine, das macht das Buch dann zwar jetzt nicht schlechter, weil du dich ja bis Seite 95 von 100 vielleicht gut amüsiert hast oder gut unterhalten warst, aber eine gute Auflösung, finde ich, ist auch immer noch mal so ein, ja, so nicht nur das Sahnehäubchen, sondern das macht es, wo ich finde, das Buch muss man dann wirklich behalten.
Also was ich fast noch viel wichtiger finde, ist, dass wenn, also er bleibt einfach so bei seinem Stil, also so wie er geschrieben hat und auch es kommt jetzt nicht auf Seite 200 auf einmal irgendwie, ich sag mal, der Gärtner um die Ecke, den jetzt keiner jetzt irgendwie
vermutet. Genau, so, ja.
Das ist halt total blöd.
Der wurde aber auf Seite 95 mal kurz erwähnt, genau, er schaut aus dem Fenster und der Gärtner schnitt die Hecke, Punkt. Und dann hörst du nichts mehr von dem.
Genau. Und das kenne ich ja manchmal auch so, oder ich bin ja kein Fitzek-Fan. Das ist immer so mein Problem, weil ich immer das Gefühl habe, dass die Geschichten von ihm immer so am Reißbrett so entworfen worden sind und dann kommt immer noch so ein Kniff und noch ein Kniff. Also irgendwie, es hört einfach nicht auf. Wie so eine vielleicht eine Serie, die immer weitergeht, weil immer noch zum Schluss so ein Cliffhanger kommt und dann geht es in die andere Richtung. Aber es hört nicht auf. Und das ist hier nicht so. Das ist einfach, das ist stringent erzählt und das ist auch nachher zum Schluss, hat es auch wirklich seinen Sinn oder auch seine Auflösung.
Finde ich übrigens bei den letzten 10 Fitzeks, fand ich's genau das so. Du denkst so, du nimmst dir am Anfang die Figur, die es am allerwenigsten sein kann. Und die war es dann. So funktioniert das mittlerweile, finde ich, bei fast allen. Ich fand die am Anfang, fand ich die richtig gut. So die ersten 5, 6, also sag mal, hat ja vorhin Musik auch immer so, ja, die ersten Platten fand ich gut, die alten nicht, die anderen nicht. Finde ich bei dem echt krass, dass das jetzt mittlerweile immer, genau wie du sagst, so das Gefühl habe ich auch so, ne, am Reißbrett entworfen und irgendwie so, was habe ich, und dann immer mit einer neuen Technik, was habe ich noch nicht ausprobiert, so. Hören, sehen, fühlen, schmecken, alles einmal durch und dann, ja, am besten den nehmen, der am wenigsten danach aussieht und der war es dann. Also das haben wir hier nicht.
Das haben wir hier nicht, auf keinen Fall.
Okay, cool.
Also auch durch den ersten Satz
selbstverständlich
präsentieren.
Ja. Muss auch noch dazu sagen, das fand ich eine sehr lustige Information. Du als Buchhändler wirst das wissen. Das Buch hat ja jetzt einen orangefarbenen Schnitt.
Ja.
Dass es eine komplett eigene Szene mittlerweile gibt.
Unglaublich. Unglaublich.
Was diese Buchschnitte angeht.
Ja. Also es ist ein Farbschnitt und also immer mehr Verlage gehen hin und machen die erste Auflage farbig, um da natürlich auch irgendwie, ich sag jetzt mal, einen Hype zu kreieren. Und das Ganze kam natürlich im Endeffekt zum Tragen über diese New Adult Geschichten, also Bücher für junge Erwachsene. Wir sitzen sogar hier vor dem Regal und da ist es dann mittlerweile so, dass sie sich dann fotografieren, das auf Instagram oder TikTok irgendwie einstellen. Keine Ahnung, ich habe den neuen Roman von Mona Kasten, der hat jetzt den Farbschnitt und damit generieren die einen Hype.
Ja, auch mit, ich habe das jetzt gelesen von einer, es gibt wohl eine Frau, die hat ein Business damit hochgezogen, hat mittlerweile auch 8 Angestellte und macht einen Millionenumsatz, indem die halt Bücher aus dem Fantasy-Bereich verschickt, also du kannst bei ihr quasi so ein Abo machen, dann kriegst du jeden Monat ein Buch mit ein paar Gadgets dabei und das sind immer Bücher, die dann so Schmetterlinge auf dem Schnitt haben, also so Sonderausgaben.
Ja.
Und damit hat die, das fand ich, was ich, die Idee, was ich daran so gut fand, dadurch, dass das funktioniert, wird jedes Buch, weil sie so viele Anhänger hat, wird jedes Buch, was sie verschickt, automatisch zum Bestseller. Also wenn du jetzt Buchhändler, Buchverkäufer, Verlag bist und sagst so, hör mal, ich habe ein Fantasy-Buch mit einem super Schnitt und die kauft das, weißt du, es wird ein Bestseller, weil die einfach, was ich 50.000 davon, also unaufgefordert, sondern im Sinne von Abo, die wissen nicht, was sie kriegen, einfach verschickt. Fand ich ein total cleveres Geschäftsmodell.
Da muss ich mal hier drüber nachdenken. Ja. Ne? Vielleicht muss ich mir irgendeinen Stempel besorgen.
Ja, du musst immer eine Bücken-Ultra-Ausgabe machen.
Auf alle Fälle.
Ja, mit echtem Blut oder so. Das würde, glaube ich, auch nochmal mit einer ganz bestimmten Szene total funktionieren. Ja. Mit echtem Bückenblut.
Ja, aber dann laufe ich wahrscheinlich danach halt doch ein bisschen schmal rum.
Du kannst aus dem Keller nicht mehr raus. Du wolltest den ersten Satz vorlesen.
Ach, den ersten Satz habe ich wieder vergessen.
Ja. Genau. Der kommt.
Ich kann ja kein Blut sehen. Ne?
Ich wollte mit dieser lustigen Anekdote, mit diesem Amuse-Gueule, wollte ich eigentlich nur überleiten, damit du Zeit hast, dein Zitat zu finden.
Der Mensch schläft im Durchschnitt 33 Jahre seines Lebens.
Okay, was macht das mit uns?
Ja. Ah, es gibt Zwetschgenrufe. Ich nicht.
Wer?
Mehr oder?
Genau, ich nicht mehr? Okay.
Okay.
Wie viel schläfst du so am Tag und nachts?
Ich hätte jetzt gesagt weniger, aber aus dem Publikum kommt viel.
Viel? Okay, ja, na gut. Drittel?
Ich schlafe gern und schlafe gut.
Ich finde Schlafen super erfindend. Ja, Schlafen ist ja immer nur dann blöd, wenn es nicht funktioniert.
Ja, genau.
Okay, dann bevor wir zu den Schlusszitaten kommen, ich habe jetzt noch was mitgebracht, da kann ich direkt eine kleine Geschichte vorab erzählen. Das ist nämlich jetzt mal was ganz anderes. Also klar, alle, die jetzt hier sitzen, werden schon sehen, ich habe kein Buch in der Hand, sondern Kopien. Blätter, was daran liegt, es geht um das Buch Glücksorte in Ligurien. Ja. Wie gesagt, Sommertipps, dann kann man ja auch ein bisschen Freude oder halt irgendwie noch Urlaubsziele mit reinnehmen. Fahr hin und werd glücklich. Das Buch haben geschrieben Stefan Falk und Anne Fink. Und das war quasi eine Um-die-Ecke-Bewerbung bei uns. Also man kann sich ja auch ab und zu mal bei uns bewerben, dass wir die Bücher vorstellen. Und dieser Stefan Falk, mit dem habe ich mit einem anderen Podcast, den kann ich hier auch noch mal kurz erwähnen, der heißt Wusste ich nicht. Da bespreche ich mit meinem lieben alten Studienkollegen Christian Heinemann die Geschichten hinter Songs. Und dieser Stefan Falk macht mit einem seiner ältesten Kumpels zusammen den Podcast Mein Lieblingssong. und fragt Leute, und da war ich mal zu Gast, nach einem Lieblingssong, wo halt eine Geschichte hintersteckt, also eine persönliche, jetzt nicht die Geschichte des Songs. Und dann haben wir uns kennengelernt, das war sehr nett, also es war sehr lustig, mit denen die Aufnahme zu machen. Die kommen jetzt auch mal in unseren Podcast, also in den Musikpodcast. Und dann fragte er mich, ob ich nicht mal Lust hätte, das Buch vorzustellen, was sie über Ligurien geschrieben haben. Und da ich jetzt mit Ligurien tatsächlich eine recht enge Verbindung habe, weil, ich weiß nicht, ob du das wusstest oder ob das hier an einem Publikum war, kennt einer phototoxische Pflanzen. So, Biologenfrau. Oh, dann nochmal zu Hause nachfragen, nochmal nacharbeiten. Phototoxische, kennst du phototoxische Pflanzen? Nein, kenn ich nicht. Das sind so, ich sag mal, die Dreckschweine unter den, in der Flora, Fauna, was ist das? Flora. In der Flora. Mhm. Die machen nämlich Folgendes. Du gehst an denen vorbei und dann setzen die dir was auf die Haut und da passiert erstmal nichts. Mhm. Und wenn du am nächsten Tag das nicht wirklich super abgewaschen hast, und das reicht jetzt nicht einfach mal duschen zu gehen, und kommst dann in die Sonne, dann kriegst du Brandblasen.
Okay.
Und ich hatte mal das wunderschöne Erlebnis, ich war in Amakia, das ist in Ligurien so ein Gestrüpp, so eine Gestrüppart, also so eine Art, wie da das Gestrüpp verteilt ist, sehr dicht. Und ich bin da zum Klettern gewesen. Und wer schon mal klettern war, also Freeclimbing, und jemals mit einem Topo, das sind diese Führer, wie man diese Felsen findet, unterwegs war, der weiß, dass die immer sehr kryptisch geschrieben sind. Weil das halt die Typen geschrieben haben, die da klettern gehen und nicht Leute wie du, die den stilistischen Anspruch hätten, wenn sie mal 3 Stunden am Tag wach sind, genau, ein schönes Buch draus zu machen. Sondern stehen so Sachen so, wenn die große Eiche kommt, links. So, und wenn du jetzt so denkst, ja, ist das eine Eiche? Ja, ist es die erste Eiche? Puh, weiß ich nicht. Also du kannst da schon relativ lange suchen. Und ich habe an diesem Tag mit einem Kumpel zusammen 4 Stunden eine Felswand gesucht.
Also ihr wart gar nicht klettern.
Nee, Spoiler, wir haben sie nicht gefunden. Okay. Also wir waren tatsächlich nicht klettern. Aber wir sind halt dann 4 Stunden insgesamt durch diese Markia, durch dieses Gestrüpp gelaufen und hatten jetzt wirklich viel, viel von diesem Zeug an, alles zwischen Knie und Knöchel. Am nächsten Tag aufgewacht, dann sind wir zu einem anderen Spot gefahren, haben schön in der Sonne geklettert und abends liege ich auf dem Sofa und auf einmal brennen meine Schienenbeine und ich hatte an beiden Schienenbeinen innerhalb von 3 Stunden Tischtennisgroße Brandblasen. Hm. Und das ging, also das bin dann mit nach 3 Tagen dann in Deutschland zum Arzt gegangen und der hat mir dann tatsächlich so richtig die ganze Haut vom Schienbein abgezogen. Also es war wirklich, ich kann nur jedem sagen, wer diese Viecher, dieses, ich glaube in Deutschland gibt es die auch, Bärenklau, kann das sein?
Ja.
Publikum nickt. Ich habe eine Freundin, die uns da besucht hat, gewarnt, auf keinen Fall in diese Wälder zu gehen und irgendwas anzufassen. Sie hat nur einmal, ist ihr irgendwas, glaube ich, ein Ball beim Spielen reingefallen, hat einen Ast zur Seite, hat am nächsten Tag auf dem Handteller auch so eine erbsengroße Brandblase. Also das Zeug ist wirklich richtig, richtig mies. Das war mein erstes Erlebnis mit Ligurien, deswegen wollte ich jetzt mal gucken, so, was die denn über Ligurien schreiben. Weil das ist ja jetzt nicht so das, was man am schönsten damit verbindet. Und ich mache es jetzt mal anders, als wir gerade gemacht haben. Den ersten Satz, ich lese jetzt mal ein ganzes Kapitel hier vor. Also nicht ein ganzes, aber ein Teil davon. Weil ich diese Geschichte so schön fand und man hat direkt einen Eindruck, womit die sich beschäftigt haben. Also was sie da an Orten in Ligurien rausgesucht haben. Das Eindrucksvollste an Tilaro, das ist ist die Bucht des Fischerdorfes Tilaro, ist die Tradition des Weihnachtstauchens. Eine magische Atmosphäre umhüllt die Stadt während dieses traditionellen Festes, das eine der ältesten und stimmungsvollsten Weihnachtsveranstaltungen in Ligurien ist. Die Unterwasserweihnacht von Tilaro hat ihre Wurzeln in den 1960er Jahren. Die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember wird alljährlich in einer erstaunlichen Szenerie gefeiert. Bereits am frühen Heiligabend ist das ganze Dorf auf den Beinen, um zu einer besonderen Atmosphäre beizutragen. Hunderte von Kerzen werden platziert und beleuchten die kleinen Straßen des Dorfes und den Felsen, der den winzig kleinen Hafen des mittelalterlichen Fischerdorfes umgibt. Die Dorfbewohner tun ihr Bestes, um eine magische Nacht zu erschaffen, die gläubige wie auch neugierige Gäste in ihren Bann zieht. Es gibt Führungen zu beleuchteten Aussichten des Dorfes und Live-Musik, die den nahen Höhepunkt der Unterwasserweihnacht vorbereitet. Zu Vorkrug der Stunde steigt dann wie einem geheimen Ruf folgend eine Gruppe von Tauchern aus dem Meer auf. Ein magischer Moment. Also das sind so Sachen, die sich da rausgesucht haben. ich finde, im Vergleich jetzt zu anderen Reiseführern kann man es schön, wirklich schön lesen. Es ist toll geschrieben und es sind halt eben nicht so die Klassiker, die man so erwartet. Ne? Du musst dahin und dahin, das musst du unbedingt gesehen haben, was man in jedem Reiseführer nachlesen kann, sondern es sind wirklich so die Momente oder die Orte, die alle irgendwie mit einem Gefühl verbunden sind. Mhm. Und da fand ich auch sehr schön, sie haben tatsächlich Genua reingenommen. Warst du mal in Genua?
Nein.
War hier mal jemand in Genua? Wie fandst du es? Hat es dir gefallen? Ganz kurz. Dreckig und heiß und dreckig und dreckig.
Und jeden Monat hatte die Müller vorgestreikt. Einen Monat vorher. 4 Wochen.
Okay, dann das würde das dreckig erklären. Weil ich war einmal da und was ich da sehr lustig fand, war, also es ist ja ist alles sehr verwinkelt, sehr enge Gassen. Und da hat ein Restaurant einen echt faszinierenden Trick angewendet. Da waren wir essen und dieses Restaurant war in einer engen Gasse. Das heißt, da konnte gar kein Tageslicht reinfallen. Aber du hattest die ganze Zeit das Gefühl, dass die Gasse hell ist. Und dann sind wir da irgendwann um 2 Uhr nachts raus, weil ich immer noch dachte, es ist nicht dunkel. Hm. Und dann haben wir gesehen, dass wirklich, der hat einen Strahler angebracht, der genau die Wand gegenüber angeleuchtet hat.
Ja.
Und dass du, wenn du aus dem Fenster rausgeguckt hast, war es immer hell. Und mit einem ganz angenehmen Licht. Das heißt, der hat dich wirklich künstlich, also richtig verarscht, aber super angenehm, super tolles Lokal auch. Und das fand ich total, werde ich nie vergessen, weil ich wirklich total den ganzen Abend dachte, als ich da rausgegangen bin, es müsste eigentlich noch Tag sein. Aber ganz faszinierend. Also Genua, echt eine Empfehlung. Und auch dieses Buch, Glücksort in Ligurien, kann ich wirklich nur empfehlen. Jetzt nicht nur, weil ich den Typen kenne, sondern weil es tatsächlich mal ein bisschen was anderes ist.
Ja, das ist ja eine ganze Reihe, ne? Diese Glücksorte in... Das ist ja aus dem Droste Verlag und das gibt es ja über Deutschland, Köln, Bergisches Land und. Also das ist eine Riesenreihe geworden, so ein bisschen ähnlich wie die 111.
Glücksorte in Köln ist dann aber auch nur Gaffel, Früh, Dreisdorf.
Ja, aber wenn es einen fröhlich macht, dann sollte das durchaus Erwähnung finden. Und jedenfalls diese Reihe Glücksorte ist halt sehr, sehr erfolgreich und das ist auch... so ein bisschen so von den Beschreibungen halt, so wie du halt auch sagst, auch nett, weil es jetzt nicht so Reiseführer ist, mäßig ist, wo es dann heißt, sie müssen dann, weiß nicht, in dieses Lokal oder in diese Ausstellung oder in dieses Museum, sondern es ist einfach so mehr beschreibend.
Ja, ich finde das immer, die malerische Kirche gelegen am Dorfmittelpunkt verleitet dazu, sie sich näher anzugucken. Betrachten Sie das Gemälde oberhalb des Altars. Es ist das 1400 und denkst dir, um Gottes Willen, nicht schon wieder. Das ist so ganz klassisch. Und das ist da halt überhaupt nicht der Fall. Also da, und vor allem finde ich dieses Nette, dass man halt immer so einen Touch zu dem Ort kriegt. Mhm. Das fand ich wirklich sehr gut. Also, wer noch nicht weiß, wo er im September zum Beispiel hin will, sollte sich Ligurien angucken. Und es gibt wirklich viele, viele schöne Orte in Ligurien. Aber passt auf die Pflanzen auf. Okay, damit kommen wir zur letzten Runde.
Okay.
Wer nicht vorwärts geht, der kommt zurück. Publikum, es darf auch ruhig wieder mitmachen. Da hinten mal die zweite Reihe, irgendeine Idee? Bill Gates, deswegen sitzt du auch in der zweiten Reihe. Du eine Idee? Wurde schon genannt heute Abend.
Wurde schon genannt heute Abend.
War falsch, aber wurde schon genannt.
Ich weiß nicht.
Goethe. Ja. So, letzte Chance, das Publikum noch zu schlagen oder Fight zu schlagen in dem Fall. Vor lauter Globalisierung und Computerisierung sollten wir nicht die schönen Dinge des Lebens wie Kartoffeln und Eintopfkochen vergessen. Nee, knapp. Ganz knapp. Noch knapper. Noch knapper, Norbert Blüm war schon sehr dicht dran. Angela Merkel. Aus ihrer Interviewbiografie Mein Weg. Ja, das hat ein Huber, wie hieß er, ein Herr Flock hat das geschrieben. Der hat es geschrieben und der hat sie interviewt. Mhm. Hat auch schon für die Welt und Super Elo geschrieben. Also es ist ein journalistisches Highlight.
Highlight, ja.
Ich habe es nicht ganz gelesen. Ich kann an dieser Stelle gerne nochmal, wer es nämlich gelesen hat und sich darüber sehr schön ausgelassen hat, ist Wolfgang Nitschke mit Bestsellerfressen. kann ich an dieser Stelle nur wieder wärmstens den allen Anwesenden und allen Zuhörenden ans Herz legen. Bestseller fressen, einfach mal entweder auf CD oder die Bücher kaufen. Ja. Ganz großartig. Da habe ich damals nämlich auch den Norbert Blüm hergenommen.
Genau. Also die Bücher gibt es ja nicht mehr. Die sind ja auch schon ein bisschen älter. Aber irgendwo im Netz findet man, man muss es auch hören, finde ich.
Ja.
Teilweise. Weil er, wenn er dann sich ja, über irgendwas aufregt, was er dann wieder zitiert und sagt, was haben die da wieder sich zusammengeschrieben? Das ist einfach, das ist göttlich.
Er hat ja mal die Heino-Biografie, eine uralte Heino-Biografie besprochen. Und da, seitdem weiß ich, dass Heino ein Haarteil hat.
Ein Haarteil?
Ein Haarteil, oh. Ja. Heino hat ein Haarteil und immer gerne ein Bierchen gezischt.
Okay.
Ja, das macht er in dem Buch sehr gerne. Und was auch noch, die Brille war damals ein Accessoire, was ihm sein Manager aufgeschwatzt hat. Also die ersten Plattencover, vielleicht waren ja noch ein paar dabei damals, die ersten Plattencover von Heino, da hatte der noch keine Brille auf.
Okay.
Und dann haben die überlegt, wie können wir Heino mit dieser Musik von den anderen abgrenzen, von diesen ganzen anderen, die da Volksmusik machen. Und dann hat ihm sein Manager gesagt, du ziehst jetzt einen schwarzen Rollkragenpullover an und setzt diese Brille auf, das gibt dir so einen intellektuellen Touch. Und das haben die dann durchgezogen. Und dann kam dieses Haarteil. Damit hat er angefangen und hat dann irgendwann, damit er eine andere Frisur hat, und irgendwann musste er das tragen, weil unter diesem Haarteil die anderen Haare abgestorben waren. Und seitdem hat Heino ein Haarteil und er hat auch mehrere Haarteile, ja, damit er wechseln kann. Das ist, also auch da wieder kann ich nur auf Wolfgang Nitschke verweisen, ja. Bestseller fressen. Heino, die Biografie, großes Kino.
Ja.
Und er hat auch ein, dann höre ich auch auf, was ich auch sehr schön fand. Ich war zweimal bei ihm bei einer Veranstaltung. Er hat irgendwann mal ein Märchen vorgelesen. Sabiba und der Prinz. Oder Prinz Sabiba und die Prinzessin oder so. Auf jeden Fall Sabiba. Und dann ging das so und es war total langweilig. Und er hat es aber einfach nur vorgelesen. Dachte so, Digga, was soll das? Warum liest du dieses langweilige Märchen? Weil normalerweise nimmt er immer Zitate aus dem Buch, um dann die Leute zu entlarven oder das Buch zu entlarven. Und dann meinte er, so nach, ich weiß nicht, nach 10 gefühlten 80 Minuten, waren es wahrscheinlich 5 oder so, meinte er, wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich dieses Buch vorlese, ich sage Ihnen nur mal kurz, wer es geschrieben hat. Saddam Hussein. Und da machte das Ganze auf einmal Sinn. Also das fand ich dann schon so ergreifend. Und dieses Buch, und das war dann so sein Aufhänger noch, hatte die CIA genommen, um Hussein zu analysieren. Und daraufhin hat er dann nochmal ein paar Stellen vorgelesen. Dann denkst du dir, alles klar. Okay, möchtest du noch was loswerden?
Nein, wir hatten ein wunderbares Publikum. Muss ich an dieser Stelle mal sagen. Und der Gewinner des heutigen Abends ist ja Veit.
Veit ist der Gewinner des heutigen Abends.
Ja, ein super duper Lesezeichen. Also
das schönste Lesezeichen, ja. Also so ein schönes Lesezeichen hatten wir noch nie.
Nein, noch nie.
Ja, jetzt hoffen wir mal, dass er liest.
Ja, genau. Aber wir können es ja noch signieren.
Oh, also, wir können es signieren, ja. 101. Sendung, Schuss vom Buch.
Ja.
Also das signierte, von uns beiden signierte Lesezeichen geht heute Abend raus an Veit.
Ja.
Für, was hast du gewusst, El Bandi?
Ja.
Das sagt viel über unser Publikum. Nee, wir schmeißen das schon alles in einen Topf hier. Dann an alle, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Hiersein. Nächste Folge dann wieder mit Steffi und mir. Wir sehen uns wahrscheinlich dann im Oktober, im September wieder.
Im September sehen wir uns, genau.
Und bis dahin, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, empfehlt diesen Podcast euren Freunden, Freundinnen, Verwandten, Bekannten, Chefs, Chefinnen, allen, die euch über den Weg laufen. Dann können wir nämlich größer werden. Dann kann ich mir auch mein erstes eigenes Lesezeichen vielleicht mal leisten. Größer werden heißt aber auch auf der anderen Seite mehr Verantwortung für die Bücken Ultras zu tragen. Da müssen wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. Und auf jeden Fall, wenn ihr uns einen zweiten Gefallen tun wollt, wenn ihr die Bücher kaufen wollt, die wir euch vorgestellt haben, macht es bitte über unsere Affiliate-Links. Die findet ihr in den Shownotes. Einfach draufklicken, ihr landet bei Genial Lokal und könnt dann wie gewohnt die Bücher entweder nach Hause bestellen oder zum Beispiel zu dir.
Zum Beispiel hier abholen.
Und gibt es auch ein Lesezeichen dazu?
Aber sicher.
Aber nicht signiert dann, ne? Sonst hat er.
Nein.
Sonst wäre das ja.
Ja.
Nee, das Lesezeichen.
Das
signierte nicht, ne?
Nein.
Ja, also, kostet euch keinen Pfennig mehr, aber wir von Schuss vom Buch kriegen einen kleinen Anteil davon, können uns dann neue Bücher kaufen, die wir vorstellen. Und ansonsten würde ich sagen, liked uns, bleibt uns gewogen und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Schuss vorm Buch.